aktuelles Quatsch. Aktuelles.
So, bevor es hier gleich losgeht mit der neuen Folge mit Hans-Dieter Herrmann, der eine oder andere wird es vielleicht schon gelesen haben, aber wir wollen euch natürlich auch noch, wir wollen euch quasi nochmal persönlich informieren. Luppen kommt ins Fernsehen, Freunde. Zu den wichtigsten Turnieren, die es wahrscheinlich im Weltfußball gibt und die mit Felix und mir. Felix, kannst du da noch genaueres zu sagen?
Ja, Luppen TV im Fernsehen. Wer hätte das gedacht, als wir hier mal angefangen haben? Das wird eine spannende Geschichte, denke ich, ne? Wir beide mal so ein Fußballspiel zusammen live und nicht nur eins, so hast du ja gesagt. Drei werden es ja dann sein. Wie früher eigentlich, ne? Wenn wir zu Hause die Konferenz geschaut haben oder Spiele geschaut haben, nebeneinander auf dem Sofa saßen. Das bringen wir jetzt einfach mal ins Fernsehen und ich bin da mega gespannt drauf und freue mich da sehr.
Ja, ihr könnt euch darauf freuen, die beiden Halbfinals der Fußball-Weltmeisterschaft und natürlich das Finale mit mir und Felix auf Magenta TV. Einfach mal Luppen geht natürlich weiter. Unser Podcast ist ja klar, wir werden das Ganze begleiten.
Ja, natürlich geht das Ding weiter. Ist ja unser täglich Brot, also meins zumindest. Aber das wird natürlich eine spannende Geschichte. Ist das erste Mal, dass wir zusammen live im Fernsehen sind. Da müssen wir uns nochmal besonders konzentrieren, Toni. Und weil es ja auch das erste Mal ist, dass wir sowas machen, weiß man ja immer nicht genau, was einen so erwartet. Aber ich erwarte Großes.
Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht, was das werden soll. Ich glaube, es wird wild. Es wird schön und es wird hoffentlich so, dass die Leute gerne zuschauen und vor allem das Gefühl entwickeln, dass sie ja quasi neben uns auf der Couch sitzen. Wir werden natürlich über das Spiel sprechen, wir werden natürlich über einzelne Szenen sprechen, wir werden Szenen vor allem natürlich auch aus unserer Spielersicht beurteilen und Schiedsrichterentscheidung, was auch immer. Aber es kann natürlich auch mal sein, wir kennen das alle, es ist ein bisschen Leerlauf im Spiel, dass wir einfach über Gott und die Welt uns unterhalten, wie ihr das aus unserem Podcast kennt. Dazu ist die Idee natürlich auch, coole Gäste dazu zu holen, ob sie vielleicht mal neben Felix in Berlin auf der Couch sitzen oder dazu geschaltet sind. Wir wollen das vor allem abwechslungsreich haben und ebenso, wie man ein Spiel zu Hause schaut und dahin nehmen wir euch mit. Wir freuen uns drauf. Dann werden wir das rocken mit Luppen TV zur WM, beide Halbfinals und dann natürlich das Finale in der Hoffnung, dass wir natürlich auch da irgendwie Team Deutschland kommentieren können. Das wird natürlich speziell mich sehr, sehr freuen.
Ja, neben uns auf dem Sofa, und ich glaube, neben dir auf dem Sofa, da ist ja bestimmt besonders viel Platz, ne? Das ist ja bestimmt so, ja, so ein Riesending, was du da stehen hast. Auch das werden wir ja dann sehen. Da können wir uns alle drauf freuen. Wie sieht Tonis Sofa aus? Wie sieht Tonis Wohnzimmer aus? Was kriegen wir da für Einblicke? Und nebenbei schauen wir noch ein bisschen Fußball, ne?
Ja, du, ob das eine gute Entscheidung war? Nein, Spaß beiseite. Das wird cool. Wir haben da Bock drauf, Magenta hat Bock drauf, mal was anderes, mal einen anderen Weg zu gehen, was anderes zu machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit auf die Reise geht. Gerade die Luppenfreunde, da wissen wir, dass sie uns treu sind. Also holt euch schon mal rechtzeitig Magenta, wenn ihr es nicht eh schon habt. Und dann kommt einfach mit auf die Luppen-TV-Reise während der Weltmeisterschaft.
Ja, und dass ihr noch ein paar Zahlen im Kopf habt, dass ihr euch das auch rot im Kalender anstreichen könnt. 13. Dezember Halbfinale Nummer 1, 14. Dezember Halbfinale Nummer 2 und dann am 18. Dezember das große Finale. Es wird wirklich ein großer Spaß. Produziert natürlich von unseren Freunden und, das heißt Freunde, das ist ja Familie mittlerweile, von Studio Bummens und von der Florida Entertainment.
Let's go!
Leicht heben über den Doppelbrüher weg,
einfach mal Luppen.
Herzlich willkommen zu Einfach mal Luppen. Wir haben es angekündigt. Wir sind heute wieder mit einem Gast da. Und wir haben das wirklich schon, dieses Thema schon etwas länger mal auf der Agenda stehen, weil auch die eine oder andere Hörerfrage ja in diese Richtung schon mal ging. Und um es mal ein bisschen um die mentale Seite im Profifußball zu beschäftigen und da habe ich ein bisschen überlegt, aber ehrlich gesagt auch nicht lange, mit wem wir das besser machen könnten als mit dem langjährigen Sportpsychologen Hans-Dieter Herrmann, der ja schon seit, Hans, korrigier mich, seit 2004 bei der Nationalmannschaft ist, das heißt auch mich viele, viele Jahre begleitet hat
Und deswegen erstmal herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen, Hans.
Ganz herzlichen Dank, hallo.
Ich weiß nicht, ob du hier schon mal reingehört hast. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, von dir hier mitzumachen, aber das werden wir dann im Resümee, wirst du uns das dann sagen können. Hans, ich habe es eben gesagt, wir kennen uns wirklich schon lange. Das gilt aber nicht für dich und Felix, der ja hier so ein bisschen sich selbst als gute Seele sieht. Aber ich muss auch dazu sagen, wer, wenn nicht du, könnte das am Ende dieser Folge besser einschätzen können, ob das zutrifft, ob er das wirklich ist. Aber grundsätzlich vorneweg natürlich auch erstmal ein Hallo an Felix, ne? Guten Abend.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, du sagst Seele. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Herz und Gehirn dieses Podcasts, aber auch das kann der Hans vielleicht auch noch mal besser einschätzen dann am Ende. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, Hans. Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema und freue mich, dass wir den Besten dann auch wieder zu diesem Thema haben, wie immer.
Oh, vielen Dank.
Hans, mal ganz vorneweg, wie geht's dir?
Blendend im Moment. Es ist, auch wenn politisch viel diskutiert wird, aber auch viel Vorfreude da für die WM. Ja, da ist einfach angenehme Vorstadtspannung.
Das kann ich mir vorstellen, kenne das ja noch. So diese lapidare Frage, die ich dir gerade gestellt habe, dieses wie geht's dir? Ich habe zumindest immer so das Gefühl, dass sie eigentlich oft sehr oberflächlich gestellt wird und dann aber auch meistens sehr oberflächlich beantwortet. Meistens gibt's ja so ein, also bei mir ist das zumindest so, von meinem Gegenüber so ein ist alles gut als Antwort.
Du willst ja auch nicht, dass die Leute dann weiter mit dir reden. Du willst ja keinen Smalltalk halten, deswegen.
Ja, nein, aber meistens ist ja, also es gibt ja, glaube ich, ganz wenige, wo alles gut ist. Ist das, hast du das Gefühl auch so ein bisschen oder glaubst du, dass dir da immer die Wahrheit dann wieder entgegenfliegt?
Ja, die kommen ja häufiger mal, weil sie ein Thema haben und insofern sagen die mir dann auch oft relativ schnell schon, wo der Schuh drückt. Aber ich denke, das ist so ein Stück aus dem Amerikanischen übernommen. Wo man einfach fragt, wie geht's dir? Und man erwartet fast keine Antwort. Und im Deutschen wird es dann so ein bisschen lapidar übernommen, einfach auch, weil man nicht am Anfang gleich irgendwie ein größeres Fass aufmachen möchte. Also es ist so zu einer Floskel geworden. Da stimme ich dir zu.
Ja, das ist im Spanischen übrigens auch so. Da kommt auch immer irgendwie so ein ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Und man geht eigentlich weiter, obwohl man eine Frage stellt. Also es ist eigentlich so im Vorbeigehen.
Sí.
Was würde dann genau auf diese Frage aktuell Timo Werner antworten?
Das weiß ich nicht. Und das ist auch einer der Probleme von Psychologen, dass auch sie nicht in die Köpfe von Spielern gucken können. Aber sicherlich ist das für ihn eine ganz bittere Geschichte. Er war wieder richtig gut drauf. Ich bin mir sicher, er wäre sehr, sehr gerne mitgefahren. Und insofern dürfte vor allem eine große Enttäuschung bei ihm da sein. Und aber er hat ein tolles Umfeld und deshalb hoffe ich, dass sie ihn seine Freunde und Eltern aufbauen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig weiß er, dass er jung genug ist, auch noch weitere Turniere zu spielen. Insofern hoffe ich, dass es ihm nicht allzu schlecht geht.
Hattest du direkten Kontakt mit ihm? Oder suchst du bei sowas dann auch irgendwie ein Stück weit Kontakt, weil du auch weißt, dass das natürlich eine Geschichte ist, die nicht so einfach zu verarbeiten ist?
Nee, wir hatten jetzt keinen Kontakt. Ich war in letzter Zeit auch sehr viel unterwegs. Ich muss etliche Dinge, da ich ja nicht nur für die Fußballnationalmannschaft tätig bin, jetzt noch abschließen, weil ich dann wochenlang nicht da bin. Insofern sagst du was sehr Richtiges. Das habe ich eigentlich versäumt.
Aber allgemein jetzt mal so mit so einer Situation, mal weg vom Beispiel vom Timo. Du hast eben gesagt, klar, immer auch ein Thema oder eine Frage, wie man dann irgendwie vom Umfeld auch ein Stück weit aufgefangen wird. Aber jetzt mal bei einem selbst geblieben, beim Betroffenen, gibt's da irgendwas, wo du sagst, so geht man mit so einer Situation um? Weil man hört ja jetzt von vielen, ne? Also man, alles, was sich jetzt so in dieser Woche noch irgendwie verletzt, bedeutet ja quasi das WM aus. So schnell, wie es dann irgendwie weitergeht, gibt ja jetzt wirklich schon mehr als eine Handvoll, die jetzt, glaube ich, sich innerhalb der letzten Woche verletzt haben, wo die WM dann plötzlich gegessen ist. Mhm. Wie man da selbst ein Stück weit mit umgibt, gibt's da irgendwie was du jemandem da an die Hand geben kannst? Oder ist das einfach auch total personenabhängig?
Also wie jemand mit belastenden Situationen umgeht oder auch mit Stress umgeht, das ist oft sehr individuell. Aber Mein Beispiel war, glaube ich, gar nicht so schlecht vorhin, weil eins von den wichtigsten Dingen ist, und ich glaube, das kannst du als Familienmensch auch ganz besonders gut nachvollziehen, wenn es dir beruflich, also im Sport, nicht gut geht, aber du hast ein tolles Umfeld und du kannst dort einfach deine Gedanken lassen oder du kannst richtig traurig sein oder abgelenkt werden, zum Beispiel von den Kindern oder einfach durch gute Gespräche auch mal, dann ist das mit das Hilfreichste, was man haben kann, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat.
Da geht es ja nicht nur um Verletzungen oder sowas, sondern auch, so wie du sagst, um irgendwelche Misserfolge und so weiter. Das stimmt schon. Bei mir ist es vor allem dieses, ist nicht so, dass ich dann sage, ist mir egal oder so, das nicht, aber vor allem dieses Ablenken ist es definitiv, wo man sagt, okay, man taucht sofort irgendwie in eine andere Welt ein, sobald man nach Hause kommt, hat man quasi gar keine Zeit mehr, sich über das andere Gedanken zu machen.
Ja, also das ist, also Ablenkung in ganz unterschiedlicher Form kann zum Beispiel auch eine super Strategie sein, wenn man große Enttäuschungen hat, aber das ist nicht so leicht, weil die meisten, die sich verletzen, müssen ja in irgendeine Art von Reha. Das heißt, das ist auch wieder Profitum und man ist dann in einem anderen Rhythmus drin. Also der nächste Tag ist ja dann meist wieder auch mit irgendwelchen Maßnahmen, die sich auch rund um die Verletzung drehen. Also so leicht ist das gar nicht. Mhm. Aber natürlich zu Hause oder wenn man sich entsprechend gut bewegen kann an einem anderen Ort, das ist schon schön, wenn man da andere Erlebnisse auch einsammeln kann und eben nicht nur im Kopf der verletzte Spieler bleibt.
Ja, definitiv. Ja. Wir wollen mal ein Zitat von Jupp Heynckes reinhören. Das stammt aus dem kaum gesehenen Film Groß, die Dokumentation. und da kannst du auch mal sagen, wir hören mal rein.
Du hast es auch wirklich gesehen, wenn du das Zitat kennst.
Ja, muss klar. Und nein, wir hören mal rein und dann kannst du ja mal sagen, ob du diese Aussage auch so unterschreiben würdest.
Ganz große Spieler sind psychisch stark. Nicht nur großartige Fußballer, starke Fußballer. Nein, du musst im Kopf klar sein. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen.
Ja, stimme ich zu. Absolut. Und das ist dann die Frage, wie man das angeht. Also es gibt tatsächlich Leute, die sind einfach mental unglaublich stark und jetzt ohne, weil wir gerade in eurem Podcast sind, aber Toni, du bist natürlich ein herausragendes Beispiel. Andere sind auch mental sehr stark und die haben sich dafür einiges beigebracht. Die haben einiges trainiert und den Kopf kann man auch trainieren. Also manche bringen es mit, andere trainieren dafür, aber letztlich entscheidet der Kopf immer, wie gut du bist. Vor allem auf professioneller Ebene ist das immer ein Wechselspiel zwischen Kopf und Körper.
Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns dem Thema Sportpsychologie heute mal widmen. Jetzt mal so ganz allgemein, auch wenn das Thema jetzt ja schon auch in den letzten Monaten, fast auch schon Jahren, auch größer wird. Siehst du das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch etwas so tabuisiert?
Nee, das Thema eigentlich gar nicht. Das liegt auch daran, weil inzwischen zum Beispiel in jeder Trainerausbildung ist wirklich ein Großteil auch Psychologie mit drin. Und also da können wir Sportpsychologen uns auch nicht beklagen. Was ein bisschen tabuisiert ist, ist, wenn tatsächlich jemand vermeintlich Probleme hat und dann würde er vielleicht nicht gleich an jeder Zeitung erzählen, dass er jetzt bei einem Sportpsychologen ist, weil man sonst immer denkt, oh, welches Problem hat er denn? Und dann kriegt das so eine Eigendynamik. Deshalb sind die Leute oft eher ein bisschen zurückhaltender, wenn sie öffentlich drüber sprechen.
Also das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, das ist noch so, ich meine, du kannst mir zustimmen oder nicht, Hans, weil ich glaube, das ist natürlich auch immer ein Schritt für einen Spieler, das öffentlich zu machen, aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie immer noch in der allgemeinen Wahrnehmung dieser Schritt, der noch irgendwie fehlt. Also ich bin auch bei dir, finde ich, dass der allgemeine Tenor und die allgemeine Akzeptanz, sage ich mal, dieses Themas oder allein, dass auch in den Teams, also im Staff auch regelmäßig Sportpsychologen dabei sind, dass das, glaube ich, mittlerweile total anerkannt ist und irgendwie auch als normal gesehen wird. Aber ich glaube, dieser Schritt, dass es dann auch öffentlich als normal gesehen wird, wenn einer sich mal irgendwie dazu bekennt, irgendein Problem zu haben und das eben dann in dem Sinne nicht als Schwäche gesehen wird. Ich glaube, dieser letzte Schritt, der fehlt auch immer noch. Würdest du das auch einem Spieler aktuell auch noch nicht raten, sich da irgendwie öffentlich zu bekunden oder aufgrund der Reaktion? Oder wie wär da dein Rat, wenn du gefragt werden würdest von Spieler XY?
Also ich selbst habe ja Schweigepflicht, also ich spreche sowieso nicht. Für mich ist es fast normal, dass man eigentlich über die Thematik nicht redet, wenn es überhaupt ein Problem ist. Es kommen ja auch etliche Leute, die sagen, hey, ich will besser werden. Was hast du mir zu bieten? Was kann ich tun? Und da muss gar kein Problem vorliegen. Und das ist eigentlich so eine der ersten Schwierigkeiten dabei, dass man nämlich denkt, jemand hat ein Problem, wenn er zu einer Psychologin oder zum Psychologen kommt, der muss mit irgendwas nicht fertig werden. Das ist vielleicht so, dass er einfach so vom Kopf her manchmal besser abschalten möchte. Mhm. Zum Beispiel vor dem Spiel. Manche machen sich noch so Gedanken in der Nacht vorher, schlafen dann nicht so gut ein. Das sind Sachen und Fragen einfach, hast du mir da was zu bieten, wie das besser geht oder so, dass ich dann, wenn zum Ende des Spiels, wenn ich mich wirklich kaum noch Luft und Kraft habe und auch die Konzentration nachlässt, was kann ich da machen? Das sind solche Themen, die aber nicht direkt mit einem Problem einhergehen müssen. Also das ist so fast 50-50, dass entweder ein Problem kommt oder auf der anderen Seite eben tatsächlich ein Wunsch nach was Neues lernen, um noch stabiler zu werden.
Ja. Ich will aber gerne mal dann bei dem Problem auch bleiben, was so zurückblinkend, du bist, der Toni hat es gesagt, jetzt schon auch länger, gerade im Profifußball auch dabei, so die häufigsten mentalen Probleme, die da so begegnet sind.
Also so ganz...
Darf ich raten?
Ja, gerne.
Nein, also man macht sich ja selbst auch immer irgendwie so ein bisschen Gedanken, also vor allem, wenn man da lange auch in einem Team gespielt hat und vielleicht jetzt selbst nicht so das Problem in dem Sinne hat, aber ich denke mal schon, dass gerade dieser Leistungsdruck dann Öffentlichkeit, volles Stadion, da dann die Leistung so bringt, weil ich habe auch ganz oft das Phänomen erlebt, dass Spieler in Trainings wirklich Weltklasse waren und es dann aber im Spiel nicht auf den Platz gebracht haben und was dann eben nicht an der sportlichen Qualität lag, offensichtlich, sondern dass irgendwas das Selbstbewusstsein nimmt, ne? Sei es der Erfolgsdruck, sei es der Druck, in einem vollen Stadion zu spielen, vor Millionen am Bildschirm.
Bingo. Absolut. Volltreffer. Es ist, also wir so ein bisschen umständlich sagen, Trainingswettkampfdiskrepanz, ne? So dem Trainingsweltmeister. Das ist das häufigste Thema oder zumindest auch das Einstiegsthema. Mhm. Psychologie geht ja dann manchmal auch ein bisschen weiter, man guckt ein bisschen genauer rein, aber etliche kommen und sagen, hey, ich habe so gut trainiert und im Spiel lasse ich so viel liegen oder spiele unter meinen Möglichkeiten. Mhm. Weil da merken halt Spieler auch, dass es nicht daran liegt, dass sie einfach nur mehr trainieren müssen, weil im Training klappt's ja. Und da merkt man, das muss irgendwo zwischen den Ohren liegen. Ja. Und fragen dann nach Unterstützung. Tatsächlich ist das häufigste Thema und Einstiegsthema, genau.
Um auf deine Arbeit direkt dann zu kommen, man sagt ja mal, so ein guter Trainer passt sich auch seiner Mannschaft an, so das Spielermaterial, was er da hat. Wie sieht's bei einem Psychologen aus? Man hat mal gesagt, jeder Mensch ist anders, hat seine individuellen Probleme. Das heißt, passt du dich dann auch dem Patienten, sage ich mal, an, oder hast du auch grundlegende Dinge, die du immer anwendest?
Also es gibt so eine Art psychologischen Baukasten. Ich meine, ja, in der Psychologie, also als Sportpsychologe oder Sportpsychologin sind ja viele Kolleginnen unterwegs. Zum Beispiel hatte auch jede Jugendnationalmannschaft einen Kollegen oder eine Kollegin. Mhm. Und wir haben so ein Baukasten und der wird auch der ganzen Mannschaft so vorgestellt, immer mal wieder, auch schon in den Jugendnationalmannschaften. Also da geht es so um mentales Training oder entspannen können oder sich besser konzentrieren können oder sich selber zu pushen, auch so etwas aus der Werkzeugkiste, sag ich mal. Mhm. Und das sind so Sachen, die präsentieren wir auch den Mannschaften immer wieder. Und dann musst du aber echt schauen. Also es ist schon ein Unterschied, ob man bei einer Nationalmannschaft arbeitet oder ich habe das mal erlebt, als ich 2006 habe ich in Hoffenheim auch angefangen. Da war Hoffenheim in der dritten Liga. Mhm. Und ich kam gerade von der WM, vom Sommermärchen sozusagen. Und weiß noch genau, ich komme zu einem Vorbereitungsturnier und habe nur gedacht, wow, das ist jetzt richtig eine andere Wiese her. Das sind andere Themen. Und natürlich geht es letztlich um Leistung sehr. Aber da war noch vieles andere auch zu berücksichtigen, was in so einem hochprofessionellen Bereich wie einer Nationalmannschaft, ja, was eher hinter den Spielern liegt. Also insofern muss ich mich dann auch anpassen, so mit den Themen, die da sind. Das ist einfach was anderes, ob man vor 500 Leuten spielt oder vor 50.000.
Total.
Ich meine, es gibt ja offene Typen, es gibt eher so introvertierte Typen. Hast du denn bei denen auch einen Unterschied in den Ansatz? Ich meine, wie wichtig ist es für dich dann auch zu wissen, was so im privaten Leben, Umfeld vorgeht, was bestimmte Ereignisse auch im Privaten bei demjenigen gibt? Brauchst du da viele Infos oder ja, lässt du die erstmal auch so ein bisschen auf dich zukommen und schaust, was sie so von sich aus schon mal präsentieren?
Also nehmen wir mal an, es käme jemand, der sagt, ich habe dreimal hintereinander einen Elfmeter verschossen. Ja, das darf nicht nochmal passieren. Mhm. dann frage ich nicht, wie es zu Hause läuft. Mhm. Ja, sondern dann ist es wirklich so eine Situation, die ist ganz klassisch auf dem Platz, auf dem Feld. Vielleicht hat es ein bisschen was mit der Mannschaft auch zu tun, je nachdem. So dass man schon ein bisschen fragen muss, wie ist denn das gesamte System? Ja, ist so, gibt's da Druck auch von der Mannschaft? Also, dass du jeweils der Elfmeterschütze bist oder so, ist das irgendwie belastet innerhalb des Teams? Also so private Dinge, sobald etwas weitergeht, also dass zum Beispiel jemand über generelle Sorgen spricht oder vielleicht sogar auch mal Ängste oder ganz einfach auch dieses Underperformen, dann klopft man schon ab, wo geht denn Energie raus, ja, beim Einzelnen, weil derjenige kann ja super kicken. Und dann fragt man sich, was passiert bei jemand, der super und super gern kickt, dass auf einmal eine Zeit lang die Luft draußen ist, dass sich nichts mehr zutraut. Und dann ist schon wichtig, dass man sich ein Gesamtbild macht, um nicht so als Blinder von der Farbe zu sprechen.
Hm. Aber wer zum Beispiel, wenn du so ein Beispiel hast, du hast ja vorhin gesagt, du kennst den ein bisschen, du weißt, das ist ein Familienmensch zum Beispiel und da passt irgendwas nicht und dementsprechend ist das so ein Typ, der spielt dann auch plötzlich scheiße. Ist das dann, redest du dann eher mit ihm oder mit seiner Frau, dass das wieder funktioniert? Weißt du, also wenn jetzt so ein Problem zum Beispiel offensichtlich ist, also wo es gar nicht irgendwie drum geht, den besser kennenzulernen, du weißt ganz genau, pass auf, da liegt das Problem, aber wie kriege ich den jetzt wieder hin, dass der, und das ist ja am Ende immer das Ziel, dass der zumindest auf dem Platz funktioniert?
Also nicht einfach, ne? Ja, ja. Ja. Also die meisten, wo es tatsächlich dann auch ins Private mit reingeht, die sprechen zu Hause auch drüber. Hm. Und es ist aber eher die Ausnahme, dass ein Fußballer sagt, das Ganze, wie wir sagen würden, muss man so als System, systemisch sehen, sodass der Hauptansprechpartner zunächst einmal, auch weil man sich ja nicht so ständig um sich hat, ist der Spieler. Und wir gucken einfach, was der Einzelne zunächst mal machen kann, bevor man irgendwie auch vielleicht in eine vermittelnde Rolle auch mal kommen kann, was aber auch eher die Ausnahme ist. Also ich schaue mir an, wo hat ein Spieler Ressourcen und wo geht Energie flöten? Diese Ressourcen sind dann, die können in ganz unterschiedlichen Bereichen liegen. Oft liegen sie halt auch im Privaten. Und dann kann man genau an der Stelle jemand auch sagen, hey, du brauchst viel häufiger auch mal den Kopf frei. Ja? Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du mal nicht Zusatztraining machst, sondern für dich kann genauso wichtig sein, dass du mal auf ganz andere Gedanken kommen musst. Und das muss man natürlich eventuell auch mit dem Trainer besprechen. Natürlich nicht, dass das irgendwie da andere Schwierigkeiten gibt. Aber wir gehen sozusagen immer ressourcenorientiert dran. Also welche Sachen kann ein Spieler für sich machen, damit er selber mehr in seine Mitte findet. Und da gibt's ganz unterschiedliche Dinge. Also wir haben auch in der Nationalmannschaft schon immer wieder zum Beispiel auch sehr gläubige Spieler gehabt. Und für die, dann geht es tatsächlich auch um kirchliche Dinge oder Sachen, die im Glauben liegen, die vielleicht für jemand anderen völlig fremd wären.
Es gibt ja immer, das haben wir alle gerade als Profifußballer ja schon mal dann um die Ohren bekommen, so Aussagen wie, der verdient ja seine Millionen, also muss er auch immer abliefern. Wie oder was entgegnest du solchen Aussagen?
Das ist wirklich eines der dümmsten Sätze, die ich kenne. Jeder, auch wenn er nur ein Achtel oder von diesen wirklich sehr hohen Gehältern hat, jeder möchte sein Bestes geben. Man ist ja in der Öffentlichkeit, man wird bewertet, man sucht selber die Erfolge. Man wird nicht automatisch dadurch besser. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man sagt, wenn mir jetzt jemand mehr Geld gibt, dann muss der auch mehr leisten, sondern er bekommt mehr Geld, weil er im Prinzip mehr kann als viele andere, was dann für die Mannschaften ein großer Vorteil ist. Aber ich werde niemanden zum Beispiel zum schneller Laufen bringen dadurch, dass man ihm sein Gehalt erhöht. Für die Spieler selber ist das oft sogar eine ganz große Last. Also das ist auch ein Thema, was ich immer wieder mit Spielern schon besprochen habe, die sagen, die kommen zu einem neuen Verein und sagen, boah, ist der jetzt 20 Millionen wert? Und sie empfinden es als große Last und sie hören es natürlich auch. Dabei ist das eher eine Marktfrage. Das ist ja in den seltensten Fällen, dass das bei jemand selbst auf dem Konto landet, sondern das sind Prozesse, die Spieler gar nicht im Griff haben. Also ich erlebe sogar eher mit denen ich zu tun habe, dass das Finanzielle eher Ballast ist und dass man natürlich weiß, dass man immer sein Bestes geben möchte, völlig unabhängig vom Gehalt.
Das ist auch meine Erfahrung übrigens. Also es gibt natürlich immer diesen einen oder diese zwei Ausnahmen von der Regel, sag ich mal, ne, die dann doch plötzlich ein bisschen schneller laufen, wenn sie ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber das sind ja nicht die, über die wir reden. Zumindest nicht die 99%, über die wir reden. Hans, es gibt bei der Nationalmannschaft immer einen ganz festen Raum und da steht nur HDH dran, weil das ausgeschrieben zu lang wäre. Das ist nämlich deiner. Was mich mal so interessieren würde, weil ich war ja da selten, ne? Das wissen wir beide. Ja. Wie besucht ist dieser Raum und vor allem, wie besucht ist dieser Raum? Und ich spreche jetzt von dann immer diesen Länderspielreisen und vor allem, wie besucht ist dieser Raum, jetzt sage ich mal, im Vergleich zum Beispiel von vor 15 Jahren oder vor, ja, 15 Jahren, sagen wir mal. Merkst du da selbst auch den allgemeinen Wandel von dem Thema?
Den Wandel merke ich schon. Der Raum ist eigentlich immer noch gleich besucht. Mhm. Wenn du so in einer direkten Stundenzahl oder so haben möchtest, wir Betreuer, wir laufen ja sozusagen in eurem Rhythmus mit, ja, naja. zwischen Training und Essen und Sitzungen und dazwischen, wenn da Luft ist, dann können eben auch die anderen Angebote benutzt werden und die Sportpsychologie oder mein Job ist eben nicht nur für die Spieler da zu sein, sondern auch für die Trainer und für das Umfeld. Auch da gibt's immer wieder Themen. Und insofern ist dieser Raum mehrmals am Tag benutzt. Und das ist manchmal sehr lange. Also wenn man etwas Luft hat, dann kann es schon mal sein, dass Spieler auch 1-2 Stunden bleiben. Insofern ist dann da auch sehr ruhig oder geht die Tür nicht auf und zu. Mhm. Aber es ist ein regelmäßiger Betrieb, aber es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass die Spieler jetzt ständig Schlange stehen dabei, sondern das kann man ganz gut einteilen.
Okay. Lass uns mal so ein bisschen Richtung WM schauen. Was mich mal so interessiert ist, ich meine, du kennst ja die ganzen Spieler, die jetzt nominiert werden. Also außer Hansi holt jetzt noch einen Ass aus dem Ärmel. Zumindest hast du da, sagen wir mal, 95% aller Spieler kennst du. Ist das auch so, dass du jetzt so in den Wochen gerade vor der WM, gerade weil es eben diese Vorbereitungszeit jetzt eben auch nicht gibt und es direkt losgeht, ist es da schon so, dass du auch gerade die Nationalspieler ein Stück weit beobachtest, wie sind die verschiedenen Situationen, auch teilweise in Kontakt gehst mit ihm jetzt so in den letzten Wochen als auch ein Stück weit als Vorbereitung?
Das ist weniger die Vorbereitung. Also es gibt zu etlichen Spielern auch immer Kontakte zwischen den Länderspielen. Mhm. Aber es gibt Sachen, die ich vorbereite, so zwischen Teambuilding. Wir haben ein paar Aktionen geplant, die sind recht aufwendig im Vorhinein schon. Mhm. Manches hat mit Video zu tun und anderem. Man trifft sich mit den Trainern, mit anderen Betreuern vorher. Insofern gab es mehrere Sessions in Frankfurt. In ganz unterschiedlichen Konstellationen, weil du sagst gerade ganz richtig, es geht eigentlich direkt los. Mhm. Man hat dort nicht so viel Zeit, noch Dinge vorzubereiten. Es muss alles jetzt laufen.
Ich habe es eben schon angesprochen, es ist jetzt eine besondere Situation vor der WM und die Spieler kommen logischerweise auch mit unterschiedlichsten Erlebnissen, Gefühlen aus den Vereinen. Erschwert das so ein bisschen auch deine Aufgabe, dass vor allem so wenig Zeit ist bis zum ersten Spiel? Ich meine, die Spieler kommen ja quasi aus ihren Vereinen mit Sieg, Niederlage, Ausscheiden, Weiterkommen aus Wettbewerben mit ganz unterschiedlichen Gefühlslagen auch, ne?
Ja, das tun sie. Also es gibt einen kleinen Vorteil, das muss man sagen, von dieser WM, nämlich, dass die Spieler sind wirklich im laufenden Betrieb. Es ist nicht so, wie normalerweise ist ja die Bundesliga zu Ende, da ist ein Endspurt auch da. Manche sind ja auch manchmal später erst zum Nationalkader gekommen, weil noch, ja, insbesondere du, durch die Champions League.
Ja, das war ein paar Mal der Fall, Gott sei Dank.
Ja, ja, genau. Aber da ist für manche ist da schon doch eine deutliche Unterbrechung zwischen Ende der Saison und man kommt so ein Stück runter und baut wieder auf für eine WM oder EM oder Confed Cup, was so alles war. Und jetzt geht's eigentlich direkt weiter. Das könnte man als einen gewissen Vorteil sehen. Mhm. Aber die Mannschaft, und das ist eben das Besondere, eine Mannschaft muss sich auch finden. Wenn man aus 5-6 Mannschaften zusammengestellt ist und direkt eine Mannschaft bilden soll, dann braucht die etwas Zeit. Und zwar nicht nur Trainingszeit, auch die fehlt ganz besonders.
Na klar.
Auch zum Beispiel für Standards und so, das ist alles sehr knapp gestrickt diesmal. Aber muss ich auch einfach ein Stück kennenlernen wieder. Da sind ja auch neue Leute dabei. Mhm. Das ist meistens so in diesen Team-Basecamps, wie wir sie immer nennen, die Plätze, an denen wir sind, oder die Hotels, in denen wir sind, wenn da eine gute Stimmung ist, wenn sich Leute gefunden haben, die gern was miteinander spielen oder wirklich gut plaudern oder andere Sachen machen, das dient der Mannschaft sehr. Und dafür haben wir jetzt echt fast keine Luft. Also man kommt an und es geht wenige Tage später los.
Ja, ja. Ich meine, ich kenne dich, Hans, über die ganzen Jahre als sehr, vor allem auch, sage ich mal, im Kollektiv, als sehr, sehr beobachtende Person. Bei welchen dieser Beobachtungen, sage ich mal, jetzt mal gesamtmannschaftlich gesprochen oder auch einzelnen Spielen, hast du auch direkt ein gutes Gefühl, sage ich mal, für so ein Turnier? Was sind so für dich Anzeichen dafür, dass es gut laufen sollte? Und auch andersrum, was sind so Anzeichen, wo du schon Probleme siehst im Vorfeld?
Man kriegt relativ schnell mit, ob sich Leute gut verstehen. Gerade auch so im Trainingslager, wie leicht Entscheidungen getroffen werden, wie man auch Freizeit so miteinander verbringt. Das ist, man spürt einfach, ob eine Mannschaft im Fluss ist, ob viele miteinander reden oder ob immer nur die gleichen Gruppen zusammensitzen. Das ist also für mich immer ein ganz gutes Zeichen. Man merkt, dass ganz viele Leute mit vielen sprechen und auch die Erfahrenen und Spielern, die Jüngeren mitnehmen. Wenn gelacht wird dabei, aber auch wenn man im Training merkt, es ist griffig dabei, aber nicht unfair, sondern man merkt schon im Training, jeder will auch was bewegen im Training. Und man spürt auch von außen, ich denke, ja, auf dem Platz merkt das noch natürlich viel stärker, aber man merkt von außen, ist hier was drin. Ja, das ist so. Wir werden auch kleine Dinge angenommen. Es geht bis hin zu, für mich ein ganz, ganz interessantes Phänomen war mal, da warst du nicht dabei, es war der Confederations Cup 2017 in Russland. Und da waren eigentlich vor allem Rookie-Spieler, da waren sehr, sehr junge Spieler vor allem. Und da habe ich manchmal beobachtet, wie, wenn es ums Tore tragen ging, da sind manchmal Spieler 50 Meter gesprintet, um 20 Meter als Neunter beim Tore tragen zu helfen. Es war eine unfassbare Dynamik da drin, auch so eine gleiche Altersstruktur.
Das hat Toni nie gemacht.
Eine Wahnsinnsstimmung. Er war nicht dabei.
So weit achte er nicht.
Da merkst du, niemand möchte sich lumpen lassen, obwohl das gar nicht die Ansage war. Aber auch da dann entsteht eine gute Stimmung. Und wenn solche Dinge fehlen, die ich gerade angesprochen habe, dann denkt man manchmal, ich glaube, hier müssen sich noch ein paar Jungs finden miteinander.
Ja, definitiv.
Und das kann zum Beispiel manchmal auch so ein Teambuilding helfen.
Ich habe es erlebt, ich habe es öfters erlebt sogar. Aber das glaube ich, ganz interessant, auch mal so von außen zu hören, wie so eine Teambuilding-Maßnahme zum Beispiel aussehen kann. Wirklich am Beispiel, ich meine, du wirst Hunderte gemacht haben wahrscheinlich. Ich habe ein paar erlebt, aber ich glaube, das ist von außen sich schwer vorzustellen. Pick doch mal ein Beispiel aus den ganzen Jahren raus, sage ich mal, von den vielen, die du dir überlegen musstest.
Also die Teambuildings können ganz unterschiedlicher Natur sein. In erster Linie geht es darum, dass Spieler eine bessere Kommunikation haben und vielleicht auch ein Stück mehr Vertrauen entwickeln, auch außerhalb des Platzes füreinander. Und ich erinnere mich zum Beispiel an ein Teambuilding, das war sehr, sehr nett. Da ging es darum, Slackline zu laufen. Und kennt die Slacklines? Das sind diese breiten Bänder, die jetzt zwischen Bäumen meist gespannt werden. Und wenn man das in verschiedenen Gruppen macht, dann muss man sich dabei eventuell helfen. Und wenn man es nicht schafft in der Gruppe, dann muss man wieder von vorne alle anfangen. Das ist eine ganz wackelige Angelegenheit und gleichzeitig aber auch eine ganz, ganz lustige Angelegenheit, weil das manchmal so kurz vorm Absturz kann man sich dabei noch retten. Aber es ist nur ein Meter hoch. Insofern geht es dann ganz gut. Und da merkt man relativ schnell, weil man da auch so Strategien entwickeln muss, so wer übernimmt zum Beispiel hier, wer geht in den Lead, wer teilt die anderen ein, wer hilft den anderen und wie findet sich da eine Gruppe recht schnell. Und wir haben sowas mit Slacklines gemacht, aber vor einiger Zeit, und da weiß ich nicht, ob du dabei warst, wir haben sowas auch mal auf dem Wasser gemacht mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, die dazu zu lösen waren, Boote zu entern, aber auch auf dem Wasser verschiedene Körbe zu treffen. Und dann merkt man einfach, wenn die Jungs die Lust haben zu gewinnen, aber auch was miteinander zu machen und gleichzeitig den Kopf einschalten und danach irgendwie so eine Stimmung ist, dass er sagt, wir haben gerade was Gutes erlebt miteinander und danach darüber auch noch reden, dann hat ein Teambuilding einen gewissen Effekt gehabt und das ist immer so das Ziel.
Ich als Hobbypsychologe hätte jetzt gesagt, einfach Mannschaftsabend, kein Trainer dabei, dann das hat bei uns immer geholfen, bei meinen Mannschaften. Aber
das würde ich auch nicht machen wollen. Das ist auch wichtig.
Fällt mir bei der Nationalmannschaft nicht ganz so leicht, wo die Aufmerksamkeit dann doch noch mal ein bisschen höher ist, ne?
Ja, aber es gibt schon die Zeiten, wo wirklich die Spieler ganz unter sich sind. Zumindest die meisten. Mhm. Und da geht's jetzt vielleicht nicht darum, was du gerade noch im Hinterkopf hattest, ja, sondern vielleicht am Feuer auch mal ein Bierchen dazu trinkt. Das ist tatsächlich bei der Nationalmannschaft, habe ich das nicht erlebt, dass großartig Alkohol getrunken wird. Das ist gar nicht. Also nicht während eines Turniers. Hm. Danach, ja.
Das ist ein gutes Zeichen, wenn es danach stattgefunden hat. Jetzt mal könnt ihr gerne auch beide beantworten, die Frage, wie oft war dann so euer Austausch, wenn jetzt mal so ein Turnier war? Ich kann mir vorstellen, bei kürzeren Lehrgängen war das dann eher weniger der Fall, aber gerade vielleicht mal bei so einem Turnier, Toni, Hans, wie war euer Verhältnis, Austausch?
Ich habe Toni vor allem gesucht als Führungsspieler. Er hat natürlich durch seine Stellung in der Mannschaft und natürlich auch durch sein hohes Ansehen, ne, er ist ja enorm erfolgreich auch über den Verein, und da gucken natürlich auch andere Spieler hin. Was für mich immer toll zu sehen, wenn Toni einen bestimmten Weg geht, dann ist das für die anderen auch klasse. Ja. Deshalb war das eher so manchmal, dass ich eine Frage hatte, so, was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft? Sollten wir da noch was machen? Oder so, dass er mal als Vorbild für was vorausgehen konnte. Da habe ich ihn gerne für angesprochen.
Ja, definitiv. Also wenn wir miteinander gesprochen haben, dann ging es halt wirklich meistens um die gesamte Mannschaft, also was einem irgendwie auffällt. Natürlich haben wir auch dann mal kurz nach dem Spiel, ist der Hans auch öfter mal zu mir gekommen, wie er das auf dem Platz empfunden hat und so, aber wenn wir gesprochen haben, war es halt meist, was hat Hans auch für ein Gefühl von der Mannschaft her? Passt das zusammen? Fehlt jetzt, sag ich mal, auf der Ebene noch was? Das waren eigentlich so die Themen, weniger so die persönlichen. Da hatte ich ja vorher schon gesagt, dass es eigentlich, ich jetzt auch nicht ganz so der Typ war, also was heißt Typ? Ich weiß nicht, ob man da der Typ sein muss, aber wenn dich halt gewisse Sachen nicht so aus der Bahn bringen, dann ist es ja auch logisch, dass man jetzt nicht, dass der erste Weg nicht zum Sportpsychologen führt, ist ja klar. Aber trotzdem war es mir immer wichtig, einfach auch seine Meinung zu hören, weil ich ihm natürlich da ein deutlich feineres Näschen attestiere als mir, gewisse Anfänge von was Gutem oder auch nicht Gutem zu erkennen. Und deswegen war es für mich immer wichtig, sein Feedback zu haben. Also das definitiv.
Hast du so dein Verhältnis zu den Bundestrainern, ob es jetzt Hansi Flick aktuell ist oder auch über viele Jahre Jogi Löw, wie ist da der Austausch? Sehr eng, täglich oder auch mit gewissen Abständen?
Kommt auf die Zeit an, aber es ist schon sehr, sehr vertrauensvoll. Ich habe wirklich das große Glück, so lange dabei sein zu dürfen. Hm. Dann lernt man sich natürlich auch nah kennen, auch man weiß Privates und aber das heißt trotzdem nicht, dass man ständig zusammenhängt. Also wir haben jetzt vor der WM gibt es einen sehr regelmäßigen Austausch mit den Trainern. Ist ja nicht nur Hansi, sondern ist auch Markus und Danny. Auch wir haben auch einen Standardtrainer mittlerweile. Auch da haben wir viel vorbereitet für die WM. Insofern, da ist dann regelmäßig und viel Austausch. Und wir haben ja zum Beispiel diese große Pause der Länderspiele, meistens zwischen November und März. Und so, und dann bis mal an Weihnachten und vielleicht noch mal im Januar und einmal im Februar. Aber mehr Kontakt ist dann in der Zeit nicht, weil es jeder dann auch andere Themen hat.
Ja, klar. Du wirst jetzt sicher sagen, dass es deutlich zu hoch gegriffen ist, aber vielleicht kann es ja auch so sein, hast du mit deinen Beobachtungen auch indirekt vielleicht mal Einfluss auf Nominierungen? Weil vielleicht gibt es ja auch manchmal für einen Trainer eine 50-50-Entscheidung, nominiere ich den und da greift man dann vielleicht auch mal auf deinen Rat zurück. Wie ist die persönliche Situation desjenigen oder ist das zu hoch gegriffen?
Es ist so, dass sich Spieler müssen sich einfach verlassen können, wenn sie zu mir kommen und zum Beispiel gerade auch sagen wir mal, eine Schwäche haben, dass ich nicht, wenn mich der Trainer fragt, ich hatte schon solche Trainer, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Dass ein Spieler muss das wissen, dass ich damit nicht zum Trainer laufe und ihm das nachher eventuell zum Nachteil gereicht, wie man so schön sagt. Also ich würde solche Dinge fallen dann komplett unter Schweigepflicht. Ich würde dann eher zum Beispiel, wenn es zwischen zwei Spielern geht, die Stärken des einen und die anderen nennen. Und der Trainer sagt dann zum Beispiel, mir ist aber im Moment wichtig, weil mir fehlt dieser Typus mehr in der Mannschaft. Dann kann er sich da selber ein Bild machen, aber die Spieler müssen wissen, dass ich Ihnen im Zweifelsfall nicht schade, wenn Sie sich mir offenbaren. Das wäre bitter.
Ja, klar.
Deshalb, und kein Trainer hat das bislang, kein Bundestrainer hat das bislang von mir verlangt. Ja.
Du hast viele Spieler kommen gehen sehen, hast viele Hochs und Tiefs dann auch mitgemacht in der langen Zeit. Jetzt sind da ja geschehene Ereignisse, wie zum Beispiel die WM 2018 in Russland, um mal mit einem negativen Beispiel zu beginnen. Hast du vielleicht sowas kommen sehen schon aus deiner Erfahrung im Vorfeld oder vielleicht auch im Nachhinein aus deiner Sicht Gründe für dieses Negativerlebnis?
Ja, ich habe schon Dinge kommen sehen. Ich will aber da nicht zu hoch greifen, weil vor einer Meisterschaft, man guckt, passt alles und da sieht man oft auch Themen vorher, auch bei Europa- oder Weltmeisterschaften, die sehr gut ausgegangen sind, wo man auch denkt, boah, hoffentlich passt
wie ging das denn?
Nee, weil da ist einfach, weil man hätte ja gern, dass schon alles perfekt läuft im Vorfeld. 2018 haben wir vor allem, die unmittelbaren Vorbereitungsspiele, die haben schon eine Sprache gesprochen, dass wir ganz viele starke, hochmotivierte Spieler haben. Mhm. Aber man hat gesehen, das passte nicht wirklich ganz zusammen. Die Mannschaft war nicht im Fluss im Vergleich zu Spielen, wie ich sie vorher erlebt habe. Denn das war ja wirklich eine tolle Zeit, auch vorher. Die WM-Quali war mit Rekordtoren. Die ein Jahr vorher hat die Mannschaft, die den Confed Cup gespielt hat, war super erfolgreich, hat den auch gewonnen. Die U21 war Europameister. Es war so ganz vieles, hat hervorragend gepasst. Und vor dieser WM hat man plötzlich gemerkt, wow, es ist einiges Sand im Getriebe. Aber nicht in dem Sinn, dass man das Gefühl hatte, da wollen ein paar nicht oder so, sondern es war nicht im Fluss. Und das war schon spürbar.
Vielleicht mal umgekehrt, um ein positives Beispiel zu nennen, 2014, wie sah es da im Vorfeld aus?
Genau, das meinte ich. Also im Vorfeld gab es vor allem medial, waren wir ziemlich unter Druck 2014. Es gab einen ganz traurigen Unfall während einer Art von Teambuilding-Maßnahmen mit einem Zuschauer. Einzelne Spieler sind medial unter Druck gekommen, weil sie sich im Vorfeld nicht so gut aufgeführt haben. Und noch so ein paar personalisierte
Themen. Das war ja 2018 auch der Fall. Ne?
Ja, stimmt. Aber es war dann, ja, klar. Und dann Pannentrainingslager hatte man damals gesagt. Und so, also das war, und da meinte so, die Medien haben häufig geschrieben, das wird unglaublich schwierig 2014, weil da stimmt ja nichts. Aber so intern hat man schon gemerkt, auch die Mannschaft die ist super zusammengewachsen, da geht schon was. Mhm. Ja, du hast recht, und in 2018, da könnten wir noch ein paar Dinge mit anführen, die dann eher ins Politische noch gehen, die dann auch viel Diskussion waren. Da waren einfach viele Themen in der Luft.
Das stimmt. Aber ich, um das mal aus Spielersicht auch noch mal einmal so kurz wiederzugeben, also das sind mit Sicherheit Themen, die entweder förderlich sind oder weniger. Aber man sieht ja auch diesen unterschiedlichen Ausgang von den Turnieren. Das heißt, es sind natürlich nicht nur diese Geschichten. Und natürlich sind das ein paar Sachen, aber das sind auch teilweise Sachen, die jetzt die Mannschaft im Inneren manchmal auch jetzt nicht so berühren. Aber was glaube ich, ein Riesenunterschied war, ist, dass wir das Gefühl hatten, wirklich 2014 da irgendwie als totale Einheit. Man hatte das Gefühl, dass viele jetzt mal vom sportlichen Aspekt absolut auf ihrem Hoch sind. Viel, viel mehr Spieler als 2018 beispielsweise auf ihrem Hoch waren, rein altersmäßig. Und dass sowas schon hilft, dass sowas einer Mannschaft schon Halt gibt. Dazu hatten wir sensationelle Typen dabei, auch in einer Vielzahl, die auch viele Dinge geregelt haben, die sich selbst nicht wichtig genommen haben. Ob das ein Peer ist, ob das ein Miro ist, ob das alles Leute, die dieses eine Ziel hatten, weil sie wussten, das ist wahrscheinlich das letzte Turnier und dafür gefühlt ihr Leben gegeben hätten, um dort diesen Pokal zu holen. Und das hat man Tag für Tag gespürt dort in Brasilien. Und wir waren mit Sicherheit nicht damals die talentiertere Mannschaft als 2018. Das würde ich definitiv verneinen. Aber wir waren in der Tat eine andere, besser zusammengewachsene Mannschaft als 2018. Und trotzdem hätte es 2018 mit ein bisschen Glück geht's dann nochmal weiter, ne? Ich meine, du weißt ja, ist, wie so eine Dynamik manchmal ist, auch während dem Turnier. Und es lag ja auch,
Turniermannschaft, ne?
Es lag ja auch nachweislich nicht an der Qualität der Mannschaft, weil wenn du nachher irgendwann mal sagst, okay, in einem Halbfinale gegen Brasilien oder Spanien oder da bist du dann die schlechtere Mannschaft, okay, dann kannst du das mal abhaken und dann geht's weiter. Aber es war ja definitiv nicht so, dass wir schlechter sind als Schweden, Mexiko oder Südkorea. So, das hatte dann definitiv auch andere Gründe, ja.
Ja, Hans, jetzt habe ich es dir gerade ein bisschen leicht gemacht über vergangene Ereignisse, deine Gefühle. Jetzt hättest du jetzt alles erzählen können. Jetzt kommen wir mal zu der kommenden WM. Was ist denn da dein Gefühl? Weil da können wir dich ja dann wirklich drauf festnageln nach der WM.
Auf ein Gefühl festzunageln, ja. Das ist die Psychologie hat, es gibt einen schönen Satz, der ist nicht von mir, aber der heißt, die Psychologie tut sich sehr schwer mit Prognosen, insbesondere wenn es die Zukunft betrifft. Und
ja, du setzt das jetzt mal außer Kraft. Ja.
Gut. Also gesagt, wir haben den Besten hier.
Also die Mannschaft hat alles, um ganz vorne mitspielen zu können. Ja, und das ist, was Toni gerade beschrieben hat für 2014. Da würde ich auch sagen, ja, die Vorbereitung war nicht ganz einfach. Wir hatten dann ein wahnsinnig gutes Auftaktspiel 2014 und es hat dann eine Dynamik entwickelt, das Ganze auch innerhalb der Mannschaft, das war schon faszinierend und ich glaube, da steckt viel dran, wenn wir gegen Japan spielen, wie geht dieses Spiel aus, schaffen wir dann diese gute Dynamik aufzugreifen und so etwas, wie Toni es auch gerade beschrieben hat, für 2014 sowas zu schaffen, wo man sagt, boah, jeder gibt alles auch für den anderen. Es gibt so einen Satz von Hansi Flick, Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Und ich finde, das gilt nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Spieler untereinander. Wie geht man miteinander um, sodass die anderen jeweils Erfolg haben wollen? Das ist ein Spirit, den ich, meine ich, 2014 erlebt zu haben. Und den kann man, wenn man so ein bisschen guten Einstieg hat in ein Turnier, dann kann sich der auch wieder entwickeln. Und dann kann unsere Mannschaft wirklich alles gewinnen.
Okay. Also wir werden Weltmeister. Gut, dann können wir das schon mal festhalten.
Ich bin bei dir, dass so ein Auftaktspiel schon einen großen Einfluss hat, definitiv. Also ich fand auch, dass wir 2014 auch so reingegangen sind, so ein bisschen auch mit mal gucken, ne? Aufgrund auch der genannten Probleme. Dann kam noch die eine oder andere Verletzungsproblematik dazu. Ich glaube, Miro war gar nicht im Rhythmus groß damals. Ich glaube, Sami und Basti sind beide angeschlagen gekommen, konnten sich dann, glaube ich, bis weit ins Turnier auch irgendwie immer nur abwechseln mit Spielen. Und ich glaube, dass dann wirklich so ein, wenn du nicht ganz genau weißt, wie gut du bist und du gegen eine richtig gute Mannschaft wie Portugal 4-0 gewinnst, dass du dich schon einmal umguckst und sagst, hey, ne, da kann was gehen. Und das Gefühl habe ich während der WM nicht verloren, das mal aus meiner Sicht. Deswegen glaube ich schon, dass ein gutes Auftaktspiel, das kann ein bisschen tragen, definitiv. Ja. Hans, du bist ja auch Führungscoach verschiedener Unternehmen, ja nicht rein nur im Fußball unterwegs, aber wir wollen es trotzdem mal übertragen, weil du ja auch immer sehr dicht dran bist an dem Bundestrainer, inwieweit man diese Aufgabe oder dieser Teil deiner Aufgabe auch auf einen Bundestrainer übertragen kann. Jetzt mal, wenn wir es vergleichen mit einem großen Geschäftsführer von einem großen Unternehmen beispielsweise.
Das kann man sehr gut vergleichen mit dem einzigen Unterschied, dass ein Bundestrainer hat gewisse Pausen dazwischen. Also natürlich schaut er sich Spiele immer an und so, aber er ist halt nicht jedes Wochenende im Einsatz, aber die Führungsqualitäten, die da gefragt werden, dieses Vorausgehen, dieses Mut haben, fähig sein zu entscheiden oder auch vor allem, also die besondere Kunst für Trainer besteht ja auch darin, innerhalb eines Spiels, also mit den vorhandenen Emotionen, mit der großen Dynamik, dann die richtigen Entscheidungen zu fällen, Umstellungen oder Auswechslungen, Einwechslungen. Und das muss ein CEO eines großen Unternehmens können, aber ein Bundestrainer allemal. Und zwar wirklich auch noch mit der großen emotionalen Geschichte und dass auch noch jeden Tag alle drauf gucken dabei und die auch ein Zeugnis ausstellen. Das ist schon High Noon, den ein Bundestrainer da hat. Und insofern können die voneinander lernen. Also sowohl ein Bundestrainer kann mit einem CEO eines großen Unternehmens sich hervorragend austauschen über die Notwendigkeiten, die er so hat und den Stress und die Schwierigkeiten und umgekehrt auch, die können jeweils voneinander lernen.
Siehst du da so ein bisschen Tendenz aktuell so. Ich habe das Gefühl, der Bundestrainer ist Bundestrainer, ist aber gleichzeitig auch noch irgendwie politischer Sprecher für Deutschland oder zumindest für den gesamten Bereich Sport oder Fußball, weil du dich ja eigentlich zu allem äußern musst. Ich muss ehrlich sagen, mir natürlich hat dieses Amt natürlich nur, sage ich mal, eine hohe Schlagkraft, sprich das Wort hat Gewicht. Aber ist es nicht teilweise auch manchmal unfair, den Bundestrainer dann groß auch irgendwie politisch einzubinden, dass man zu 1000 Themen noch was sagt? Weil auch der Bundestrainer ist ja eigentlich nur erstmal Fußballtrainer geworden, weil ihm Fußball Bock macht, ne?
Ja, also das möchte man dem Trainer auch immer wünschen, dass er vor allem zu Fußballthemen gefragt wird. Aber die Öffentlichkeit möchte wissen, wo steht da der Bundestrainer? Und der wird dann auch gleichgesetzt mit dem DFB. Also wie sieht der Klar, DFB das? Ja. Und so, das ist auch eine der Künste, der Schwierigkeiten eines so öffentlichen Amtes, dass man eben weit über den Fußball hinaus sich einbringen muss, aber da konnte Herr Hansi ja schon ganz gut auch bei Bayern München üben.
Das ist korrekt.
Und auch schon als Sportdirektor beim DFB vorher.
Das ist richtig. Was ja in Deutschland auch immer, übrigens gefühlt auf jeden Fall auch ein Land, was wo das sehr, sehr viel diskutiert wird. Also hier zum Beispiel deutlich weniger, zumindest weniger um die Art, wie sowas aussehen muss, ist der Begriff Führungsspieler. Da sind wir ja in Deutschland ganz schnell immer auch mit einer Diskussion bei jeglichen Punktverlusten. Mal du aus deiner Sicht, du bist ja aus dem Inner Circle, also du musst das ja nicht von außen definieren, sondern du siehst das tagtäglich. Sag doch mal, was aus deiner Sicht ein Führungsspieler ausmacht und was du auch für Führungsspieler mit ganz unterschiedlichen Charakteristiken auch irgendwie erlebt hast, weil in Deutschland hat man ja so das Bild, der Führungsspieler muss laut sein, der darf nicht ohne Gelb vom Platz gehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Sicht, die manchmal übertragen wird. Aber wie siehst du das, sage ich mal, aus deiner Erfahrung her jetzt der ganzen Zeit mit Fußballmannschaften?
Ich erlebe Führungsspieler als diejenigen, die von den anderen gesehen werden auch oder gehört werden. Mhm. Also und dabei können sie von der Mentalität her sehr, sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich es nochmal an deinem Beispiel, Toni, festmachen darf, du hast Führungsspieler, weil du ständig zu jedem auch schon in der Kabine hingerannt bist, sondern einfach, du hast einfach die haben sehr viel Respekt gehabt vor dir. Und wenn du was gesagt hast, dann konntest du auch leise sagen und es wurde gehört. Für mich ist ein Führungsspieler, also jemand, der viel Einfluss nehmen kann auf andere Spieler und insbesondere dann, wenn es nicht gut läuft. Und dann schaue ich so auf den Platz und sehe irgendwie, jetzt ist gerade irgendwas Blödes passiert. Was ist mit Führungsspielern? Sind die bei den anderen? Haben die Köpfe oben, so dass die anderen zu denen hingucken können? Ne? Das ist also gerade ein jüngerer Spieler, für den ist das ganz wichtig, ob ein erfahrener Spieler oder ein sogenannter Führungsspieler einfach sagt, hey, weiter geht's. Und und da ist zum Beispiel die Körpersprache ein ganz wichtiges Moment, auch schon in der Kabine. Was gebe ich mit? Ein Führungsspieler ist auch manchmal der vielleicht, der nach dem Training, zum Beispiel nach einem Spiel, wenn es nicht gut gelaufen ist und man das Training danach oder zwei Trainings danach, der nochmal eine kleine Runde mit einem unerfahrenen Spieler läuft oder sich mit ihm unterhält und ihm vielleicht ein paar Tipps gibt noch, weil ihm was aufgefallen ist. Also das sind, ja, Führungsspieler sind Kommunikatoren, sind diejenigen, die die Kraft geben können dann, wenn es nicht so gut läuft und die vorausgehen und Mut haben, die Akzente setzen. Und das kann man eben nicht, wenn man nicht gesehen wird als Spieler. Und deshalb kann für mich einer, egal wie gut er ist, wenn er nicht gesehen wird von den anderen oder nichts dafür tut, kann er kein Führungsspieler sein.
Hans, einen der wahrscheinlich auch für dich oder wahrscheinlich für alle negativsten Ausschläge, was zumindest mentale Probleme betrifft, gab es im Jahr 2009, als Robert Enke sich das Leben genommen hat. Für die Öffentlichkeit wurde ja erst später bekannt, dass er an starken Depressionen gelitten hat. Du hast ihn ja erlebt. Wie hast du ihn damals zumindest wahrgenommen im Kreise der Nationalmannschaft? Und ist das dann auch wirklich so, dass das dann mit der Zeit auch dann wirklich so auch irgendwie eine Art Schauspieler, dass man das so perfektioniert, dass wirklich ja fast keiner groß was mitbekommt? Wie hast du ihn wahrgenommen in der Zeit davor in der Nationalmannschaft?
Also Robert war ein sensationeller Typ, der hat anderen wirklich auch viel gegeben. Das ist einer, den kann man gar nicht mögen. So intern, er hat sich wirklich um viele gekümmert, war einer mit Tiefgang. Aber diesen Tiefgang hat man schon auch gemerkt. Aber, und da muss ich vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Mhm. Also wir haben, irgendwann hat Tim Meyer, unser Mannschaftsarzt, unser internistischer Mannschaftsarzt und ich, wir saßen mal zusammen, das war zu Zeiten, wo Robert gerade verletzt war, nicht bei der Nationalmannschaft war, mhm, wo es immer wieder darum ging, hat er ein Virus oder nicht. Und wir kamen dann in der Gesamtschau dazu, dass wir ihn fragen wollen, ob das eventuell sein könnte, dass er unter Depressionen leidet. Mhm. Und ich habe ihn dann auch angesprochen, also ich bin auch eingeladen, zur Nationalmannschaft zu kommen, obwohl er damals nicht als Spieler dabei war. Und er hat es weit von sich gewiesen. Und später erst habe ich, 2 Jahre später hat mir sein Berater, der sich toll um ihn gekümmert hat, aber der auch Bescheid wusste, gesagt, sie haben sich richtig gehend vorbereitet auf seine Gespräche mit mir, mhm, weil sie sich einfach Sorgen gemacht haben, dass wenn das in irgendeiner Weise herauskommen könnte, dass er vielleicht dann nicht mehr im Tor stehen würde, was ja wirklich eine Furcht war, die völlig unbegründet war. Aber sie haben sich diese Sorgen gemacht und sie haben sich richtig gehend vorbereitet. Also sie wussten, was sage ich wann, wie. Mhm. So hat er es mir dann später erzählt und es hat mich natürlich geschockt, als ich das gehört habe.
Das glaube ich, das wäre jetzt so die nächste Nachfrage gewesen, sage ich mal, von dir. Inwieweit dich auch das irgendwie dann im Nachgang auch beschäftigt hat, mit Sicherheit, ne, da nochmal drüber nachgedacht, also irgendwie diesen richtigen Riecher gehabt zu haben. Und das musste auch irgendwie ein komisches Gefühl sein dann im Nachgang, oder?
Ja, es war ein ganz fürchterliches Gefühl. Also ich habe vorhin auch gesagt, man kann nicht wirklich in die Köpfe gucken. Ich kann nicht jemand sagen, du hast bestimmt eine Depression, wenn er sagt, mir geht's blendend. Mhm. Ja, da täuschst du dich. Aber ich habe mir im Nachhinein schon viele Gedanken gemacht, hätte ich nicht nochmal nachhaken müssen und nochmal nachhaken müssen, hätte ich irgendwas tun können, weil das ist ja so ein entsetzliches Resultat. Ich fand es dann wirklich sehr, sehr erleichternd, dass mir sowohl Theresa Enke als auch eben der Berater gesagt haben, du hattest keine Chance, ihr hattet keine Chance. Robert war da einfach ein super Schauspieler, aber es ist ein wahnsinniger menschlicher Verlust für die Mannschaft gewesen, für die Familie natürlich ein Drama, für ihn eine schreckliche Zeit immer wieder, dass er das alles so verstecken musste. Mhm. Ja, ist mir lange nachgegangen und hat mich bestimmt auch nochmal als Sportpsychologe sensibler gemacht.
Mhm, das glaube ich. Ja, vor allem auch, wenn man sich hineinversetzt. Ich glaube, das ist so schon als Person nicht in der Öffentlichkeit ja unfassbar schwer ist und ein großer Kraftaufwand, es seinen Freunden und so weiter zu verheimlichen. Und dann stellt man sich das auch mal auf dieser Ebene vor, wo wir dann Richtung Öffentlichkeit, Richtung Mannschaftskollegen, wo das ja auch noch in einer Zeit war, sage ich mal, wo ich sagen würde, wo es wirklich auch darum ging, wie stark man ist, ne? Also heute ja teilweise auch noch, aber damals glaube ich noch ein bisschen mehr. Das war sehr, sehr interessant. Ich kann von meiner Seite aus dir natürlich nur sagen, viel Glück bei der WM. Hans, ist das seit langem, dass wir nicht zusammen auf die Reise gehen. Aber ich übergebe das jetzt hiermit in deine Hände. und werde auf jeden Fall als Fan dabei sein. Wünsch euch definitiv alles Gute. Ich kenne so viele Jungs, Hansi sowieso sehr lange, dass ich euch da definitiv nur das Beste wünsche und dir natürlich wie immer einen guten Riecher bei gewissen Tendenzen, dass du da zur Stelle bist und ansonsten, Hans, bleib gesund, mir hat das großen Spaß gemacht, danke für deine Zeit und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch an welcher Stelle auch immer mal wiedersehen.
Ja, das wäre schön. Ich danke euch beiden auch ganz herzlich. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, auch eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich habe im Vorfeld in das ein oder andere reingehört und gedacht, toll, dass ich hier mit eingeladen bin. Also euch weiterhin viel Spaß auch mit diesem Podcast und sportlich wie auch sonst. Alles, alles Gute. Vielen Dank euch.
Danke. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Ich fand es mega interessant, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielleicht lernt man sich ja auch mal persönlich kennen. Dann,
ja, schön wäre es. Danke, Felix.
Vielen Dank. Okay. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.